Einen wunderschönen Buongiorno, wie ich immer so schön zu sagen pflege. Herzlich willkommen hier bei deinem neuen Musikpodcast des Vertrauens. Nachts im Plattenladen, mein Name ist Chris. Schön, dass du mit am Start bist. Wir werden uns in den nächsten 15 bis 20 Minuten jetzt mal ordentlich durch die Rockmusik spielen. Ja, ich gebe dir natürlich ein schönes wöchentliches Update in Sachen Rockwelt. Wir schauen also, was so los war in der letzten Woche. Es gibt die Rock-News gleich zum Anfang, damit du up-to-date bist. Und wir werden uns natürlich auch ein paar Bands anschauen, weil schließlich ist es das, für was wir die ganze Sache hier machen. Bands, Musik. Ja, und da kümmern wir uns auch gleich mal um die neuen Bands. Bands, die du vielleicht gar nicht kennst. Bands, die vielleicht nur ganz wenige kennen, weil sie gerade mal so 4000 Follower auf Instagram haben. Die noch unter 1000 Plays bei Spotify haben, aber trotzdem schon richtig, richtig geile Musik machen. Und diese Bands schauen wir uns an, aber wir wollen auch natürlich immer noch ein bisschen die Balance halten hier in diesem Podcast. Es wird natürlich auch noch ältere Bands geben. Bands, die schon seit Ewigkeiten im Geschäft sind. Bands, die schon deutlich mehr Erfolge gefeiert haben. Und auch diese Bands haben natürlich Songs in ihren Backkatalogen, wo du denkst, ah, schon ewig nicht mehr gehört. Oder vielleicht, die Band hat den und den Song immer, kenne ich gar nicht. Obwohl der Song schon seit 20, 30, 40 Jahren veröffentlicht wurde. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist nachts und wir gehen in den Plattenladen.
Nachts im Plattenladen.
So, und damit du zum Anfang weißt, was los ist in der Welt des Rock, gibt es jede Woche zum Anfang erstmal einen kleinen Wochenrückblick, ein paar Rock-News, dein Update in Sachen Rockmusik. Es ist Zeit für den Rock-Roundup.
Rock, Rock, Rock-Roundup.
Irgendwie ist ja das Motto in den letzten Monaten ja eigentlich mehr oder weniger alte Legenden kommen zurück gewesen, oder? Wenn wir mal uns so ein bisschen umschauen, ich meine Oasis hat damit angefangen. Dann kam Linkin Park um die Ecke, dann war noch Bloodhound Gang mit am Start, obwohl man da noch nicht so richtig weiß, ob es sich dabei nicht irgendwie so um einen Scherz gehandelt hat. Black Sabbath wollen es nochmal wissen, zumindest für eine finale Show. Und dann deutet sich ja für mich auch immer noch wieder so eine Art Nirvana-Comeback an. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber da spinnt man ja jetzt schon so ein bisschen rum. Man träumt so ein bisschen, man bringt Künstlerinnen und Künstler irgendwie ins Gespräch, weil man denkt, okay, der oder die könnten bei der Band jetzt mitsingen und jetzt gibt's vielleicht doch nochmal eine kleine Tour. Man ist so ein bisschen am Träumen. Aber erstmal nochmal ein bisschen über Black Sabbath sprechen, oder? Was für ein Riesenandrang auf diese Once-in-a-Lifetime-Event. Also ich meine, nicht nur jetzt von den Bands, die dort spielen, sondern auch von den ganzen Leuten, die da hin wollten. Ja? Wenn Ozzy sagt, okay, es ist der Final Curtain, es ist das letzte Konzert in meiner Heimatstadt in Birmingham, dann stehen alle Schlange. Oberste Highlight natürlich Black Sabbath in klassischer Besetzung mit Bill Ward am Schlagzeug. Vorne gab es 20 Jahre nicht mehr. Gab ein paar Differenzen zwischen ihm und Ozzy. Leider wurde der ganze Quark dann aber auch in der Öffentlichkeit ein bisschen ausgetragen. Jetzt haben sie sich wohl wieder ein bisschen verstanden, haben sich ein bisschen zusammengerissen und stehen jetzt wieder alle zusammen auf der Bühne. Und das nicht alleine. Freunde, da legst du die Ohren an. Metallica, Pantera, Slayer, Anthrax, Alice in Chains, Lamb of God, Papa Perpetua, also sprich, es gibt die Vorstellung des Papa 5 von Ghost. Dann wurden jetzt noch bestätigt Tool, Guns N' Roses und diverse Einzelkünstler. Also da kannst du echt nichts sagen, oder? Once in a Lifetime Event, sagt man dazu. Vielleicht deswegen auch so teuer. Was haben die Fans geschimpft? Kann man auch so ein bisschen nachvollziehen. Ich meine, die günstigsten Tickets gab es für 197 Pfund, also so ungefähr 240 Euro. Wenn du jetzt aber daran denkst, dass die Rolling Stones ja ebenfalls so um die 240 bis 250 Euro teilweise kosten, kann man echt nichts sagen. Weil wie gesagt, ich habe die Bands aufgezählt. Das ist nicht nur eine Band, das ist ein Festival, das ist ein richtiges Happening sozusagen, ja. Die teuersten Tickets, 3000 Pfund für VIP-Packages, da kann man sich unterhalten, ob man den Quark braucht oder nicht. Der eine möchte das gerne haben, der andere würde es gerne haben. Letztendlich ist alles eine Frage des Geldes. Das Problem an dem ganzen Dilemma ist ja eigentlich nur dieses unsägliche, neumoderne Tool namens dynamisches Ticketing. Die Nachfrage regelt den Preis, also umso mehr Leute Tickets wollen, umso knapper wird die Verfügbarkeit und umso stärker steigt der Preis ein. Dann hatten wir natürlich dann gehabt, dass die günstigsten Tickets auf einmal nicht 197 Pfund gekostet haben, sondern auf, weiß nicht, 400 Pfund, 500 Pfund, 600 Pfund. Und da überlegt man dann natürlich, ob man sich zwei Tickets holt, wenn man denn überhaupt drankommt. Ja, denn nicht nur dynamisches Ticketing ist ein Problem, sondern auch diese ganzen Presets. Was geht mir das auf die Eier? Entschuldigt bitte. Wir haben einen Artist-Presale, O2-Presale, Live Nation-Presale, Download-Presale, bevor überhaupt der Rest noch irgendwie oder Karten in den normalen Vorverkauf kommen, hat sich ja jeder Presale schon eine Summe X an Tickets abgezwackt und verkauft. Deswegen 15 Minuten hat es nur gedauert im offiziellen Vorverkauf. Dann war auf jeden Fall schon mal sold out. Für Preise, wo man sagt, da hat der eine oder andere bestimmt den doppelten, dreifachen oder vierfachen Preis bezahlt. Weiß ich nicht, ob das so gut ist. Früher sind wir an Theaterkassen gegangen. Die Älteren von euch werden sich noch dran erinnern. Theaterkassen, bist du hingegangen und hast gesagt, okay, ich möchte jetzt ein Ticket für Black Sabbath, für Deep Purple oder für irgendeine andere Band, die wir uns angucken wollten. Und dann hätte die nette Dame, der nette Herr gesagt, alles klar, hier hast du deine Tickets. Oder man hat gesagt, nee, ich habe keine mehr, aber ich weiß, dass meine Kollegin irgendwo anders noch Tickets hat. Ich rufe mal an und sage, die soll die weglegen. Aber diese Presales mit Warteschlangen und dann stehen da 50.000 Leute vor dir in Warteschlangen, mega nervig irgendwie. Also meine Meinung jedenfalls. Aber gut, der ein oder andere wird jetzt seine Tickets bekommen haben. Ich bin einer der Glücklichen, der ein Ticket hat. Von daher brauche ich mich eigentlich nicht beschweren. Aber auch das war schwierig genug und auch ehrlich teuer genug. Und apropos teuer. Ich habe gelesen, dass die Hotelpreise in Birmingham zu dem Zeitpunkt, wo dieses Konzert stattfindet, sich die Preise um 725% teilweise erhöht haben. 725%. Ich meine, jeder will irgendwie natürlich da mitverdienen. Jeder möchte die Kuh nochmal ein bisschen mehr melken, obwohl gar keine Milch mehr da irgendwie rauskommt. Aber so ist es nun mal. 725% Preissteigerung. Da kann man natürlich mal überlegen, ob man da sowas macht wie ein Mietpreisdecke für Konzerte. Dass man sagt, okay, die Hotels dürfen zu Großveranstaltungen die Preise maximal um 50 beziehungsweise um 100% erhöhen. Also einen doppelten Preis, maximal. Damit solche Preiswucher echt nicht stattfinden. Ist ja wirklich furchtbar. Aber kommen wir doch mal zu den Red Hot Chili Peppers. Die Peppers haben ihren kompletten Musikkatalog für, Achtung, satte 350 Millionen Dollar verkauft. Stell dir das mal vor. Jeder Song von Under the Bridge bis Californication gehört jetzt einem großen Musikverlag. Klar, das ist ein ordentlicher Batzen Geld, aber irgendwie hat das Ganze auch einen Fadenbeigeschmack, wenn du mich fragst, oder? Ich meine, die Songs sind doch mehr als nur Noten und Texte. Ich meine, sie sind ja Erinnerungen, sind Emotionen, dahinter stecken Geschichten, ja, vielleicht sogar Soundtracks zu den wichtigsten Momenten in ihrem Leben. Und jetzt können sie im nächsten Werbespot für Waschmittel landen. So einfach geht's, ja. Oder als Hintergrundmusik in irgendeiner x-beliebigen Serie versauern. Und die Peppers sind damit ja auch nicht alleine. In den letzten Jahren haben ja immer mehr Künstler ihre Songrechte verkauft. Oft für, ja, astronomische Summen. Bruce Springsteen zum Beispiel hat 2021 seinen Katalog an Sony Music verkauft. Und zwar für unglaubliche 500 Millionen. Der Boss hat mit seinen Songs wie Born to Run und Dancing in the Dark ja Millionen von Menschen bewegt. Ich meine, klar, für ihn ist es ein Mega-Deal, aber auch hier stellt sich die Frage, geht da nicht ein Stückchen Seele verloren, wenn du mich fragst? Oder auch Bob Dylan, der alte Folk-Poet, der hat ja schon 2020 seine Songs an die Universal Music Group verkauft. Offiziell wurden die Summen nie bestätigt, aber man munkelt von über 300 Millionen Dollar. Das Verrückte daran, Dylan hat seit den 60ern ja Hits geschrieben. Da sind nicht nur Klassiker wie Blowin' in the Wind dabei, sondern auch moderne Stücke. Und man könnte ja fast, seine Lieder könnten bald für alles Mögliche lizenziert werden. Vielleicht sogar in einem albernen Social-Media-Video. Und ich glaube, das würde ihn bestimmt sehr wurmen. Und dann, ganz frisch auch, Rod Stewart hat ja gerade seine Rechte für 100 Millionen Dollar verkauft. Klar, er hat nicht den Megakatalog wie Springsteen oder Dylan, aber Songs wie Maggie May und Sailing sind einfach unsterblich, oder? Und Stewart meinte wohl, er wolle sich mehr auf neue Projekte konzentrieren. Und ich schätze, ein paar Millionen auf dem Konto helfen damit Sicherheit, ja. Aber irgendwie fühlt es sich an, als würde man eine alte Lederjacke verkaufen. Wisst ihr, was ich meine? So eine alte, eingetragene Lederjacke, die ja eigentlich schon irgendwie zum eigenen persönlichen Charakter gehört. Der größte Knaller ist aber wohl der Queen-Deal gewesen, oder? Da wird ja gemunkelt, dass sie ihre Songrechte für über 1 Milliarde Euro an Sony Music verkauft haben. 1 Milliarde! Freddie Mercurys Stimme, Brian Mays Gitarrenriffs, jetzt in den Händen von Sony. Man könnte fast meinen, da könnten bald Bohemian Rhapsody Remixe in irgendwelchen TikTok-Videos auf. Ist das denn der Preis für Unsterblichkeit? Ist hier. Aber zurück zu den Peppers. Die haben ja schon vor ein paar Jahren einen Teil ihrer Rechte an Hypnosis verkauft. Hypnosis, das ist eine Art Musikfonds, der systematisch Kataloge aufkauft. Damals haben sie etwa 140 Millionen Dollar kassiert und jetzt der große Restdeal. Was ich spannend finde, der Katalog der Chili Peppers soll jährlich rund 26 Millionen Dollar abwerfen. Das heißt, die Käufer könnten ihren Einsatz in rund 13 Jahren wieder drin haben. Für die ist das natürlich ein cleveres Investment. Aber für uns Fans bleibt die Frage, was passiert jetzt eigentlich mit den Songs? Warum machen das eigentlich so viele Künstler auch gerade? Naja, zum einen natürlich wegen der Kohle. Gerade ältere Musiker denken vielleicht, hey, bevor ich irgendwann nicht mehr da bin, sichere ich lieber mal meine Familie ab. Außerdem sind die Einnahmen aus Tourneen und Merchandise in den letzten Jahren ja ziemlich eingebrochen. Hashtag Corona, ja. Das ist so ein dicker Batzen Geld aus dem Katalogverkauf, der ist da schon verlockend. Und für die Käufer? Ja, für die ist es ein langfristiges Geschäft natürlich. Musikrechte sind wie Immobilien. Du kaufst etwas, das immer wieder Einnahmen generiert, sei es durch Streaming, Covers, Filme oder Werbung. Wir erinnern uns alle an sämtliche Deluxe-Boxen, die wir mal gekauft haben, die irgendwann dann im Umlauf kamen. Und gerade in Zeiten, in denen Streaming-Dienste boomen, lohnt sich das natürlich richtig. Am Ende bleibt die Musik aber zum Glück die gleiche, das ist das Gute, ja, ob die Rechte jetzt bei den Bands selber oder bei großen Konzernen liegen. Songs wie Scar Tissue oder By the Way werden immer einen Platz in unseren Playlisten haben und wer weiß, vielleicht hören wir ja bald einen dieser Tracks in einem Blockbuster oder ziemlich coolen Werbung. Also, lass uns mal gemeinsam auf die Peppers und auf die Musik und die Geschichten, die noch kommen, anstoßen. Cheers!
Open Stage.
Open Stage, Freunde, der Grund, warum ich diesen Podcast überhaupt mache. Herzlich willkommen zur ersten Runde Open Stage. Die Podcastbühne für Newcomer-Bands, für Bands, die am Anfang stehen oder auch den ersten Fuß in der Tür so ein bisschen drin haben. Wie oft stehe ich im Studio, ja? Bei uns im Radiostudio und würde gerne unbekannte Bands mit ihren grandiosen Songs spielen, die ich so im Laufe der unzähligen Stunden in den sozialen Netzwerken so für mich entdeckt habe. Oft sind es aber Bands mit einem wunderbaren Backkatalog an Songs, komplett unverfälscht und echt, und manchmal sind es aber auch Bands, bei denen mir nur ein Song richtig gefällt. Aber hey, auch dieser einzelne Song hat es ja irgendwie so ein bisschen verdient, auch mal gehört zu werden, oder? Leider ist es aber manchmal gar nicht so einfach, zu Zeiten von ausgeklügelten Musikstrategien und ohne große Labels oder PR-Agenturen irgendwie Musik ins Radio zu bringen. Viele versuchen dann natürlich den Weg über Spotify und Co. Die wollen da Beachtung finden und dann irgendwie vielleicht mal einen Gig ergattern. Weiß ich nicht, irgendwie einen Support-Act oder vielleicht eine kleine Tour oder weiß der Geier auch. Ja, und ziemlich schade dabei, finde ich, dass da andauernd großartige Songs oder auch Bands dann irgendwo im Nirvana verschwinden, wo wir bei Nirvana wären. Eine dieser Bands ist zum Beispiel Ashes of Billy, eine Band aus Dänemark, die es noch nicht so lange gibt, die mich aber gleich richtig beeindruckt haben, und zwar mit ihrem Song Feel You Around. So klingt er. Klingt irgendwie voll nach Bands wie Three Doors Down, Creed, Three Days Grace, aber auch irgendwie nach Grunge, ne? So Soundgarden, Silverchair. Ich könnte dir die Band jetzt vorstellen, aber ich habe ein Interview gehabt mit Daniel, mit dem Sänger von Ashes of Billy, und der übernimmt die Vorstellung mal lieber persönlich.
We're Ashes of Billy, a teen rock trio from Denmark. I'm Daniel, I'm 16 years old and I sing and play guitar. Johan on the drums, he's 15 years old, and Anton on the bass is also 15 years old. We play raw, energetic rock music, a mix between rock, punk, grunge and heavy, and we just love making music and playing concerts.
Ja, ich habe genauso geguckt. Und falls du jetzt gedacht hast, du hast dich verhört, nein, du hast dich nicht verhört. 15 beziehungsweise 16 sind die Jungs alt. Daniel mit seinen 16 Jahren klingt, als wenn er irgendwie schon seit 20 Jahren jeden Abend mal so ein Gläschen Whisky die Kehle runterlaufen lässt, oder? Aber gerade mal 16. Meine Güte. Und ich weiß noch, als ich die Jungs zum ersten Mal auf TikTok gesehen habe, ich war vollkommen hin und weg von der Stimme von Daniel und dachte mir so, ey, geile Band. Richtig geile Band. Kenne ich gar nicht. Wahrscheinlich irgendeine Band aus den 90er Jahren. Ja, Ashes of Billy. Kein Plan. Und dann habe ich etwas recherchiert und gemerkt, dass sie halt alle noch total jung sind. Und dann auf einmal war so wie so ein Spiegel, der. Kennt ihr diese Situation, wenn so ein Spiegel über deinem Kopf zerklirrt, zerbricht und denkst so, what? Eieieiei. Damals, als der Song aufgenommen war, war Danny sogar noch 15 Jahre alt. Bands wie Psyched Up Janice, die ziemlich bekannt in Dänemark sind, sagen, dass die Jungs irgendwie die Zukunft des Rock'n'Roll sind. Ein bisschen alles aufgeplustert, aber auf eine gewisse Art und Weise kann man das auch so ein bisschen nachvollziehen. Ich finde diese Stimme wirklich, da ist echt was dahinter. Die Jungen, die haben einfach Bock, die haben so ein bisschen die Leidenschaft, die haben so den Drang, Musik zu machen. Manche oder Sachen, die manchen Bands heutzutage irgendwie ja noch ein bisschen fehlen, meine Meinung, ja. Und das finde ich einfach sau stark. Und deswegen habe ich den Song auch schon nochmal hoch und runter gehört. Und auch die anderen Songs der Jungs, die bleiben voll im Ohr. Und wenn du mal guckst, ja, dann gibt es da schon einiges auf der Haben-Seite. Eine EP haben sie rausgebracht, diverse Singles und auch etliche Gigs. Unter anderem waren sie beim Copenhagen, ja, wo sie sich mit In Flames, Lorna Show oder Slipknot die Bühne geteilt haben. Also klar, da waren schon ein paar Stunden zwischen diesen Gigs, ne, weil die beiden natürlich zum Anfang gespielt haben. Aber hey, irgendwann fängt man an. Und die Jungs sind auch schon mega dankbar. Wie gesagt, ich hatte die Möglichkeit, mit ihnen zu sprechen und Daniel, der Sänger, sprach auch von diesen Auftritten.
Our biggest gig so far was when we supported a big and legendary band here in Denmark called Psyched Up Janice. We played one of the biggest clubs in Denmark called Storvega in front of 1200 people. It was absolutely insane. We also played when Copenhagen freezes over and later this year we're going to play Copenhagen Metal Cruise and we can't wait. It's gonna be awesome. We've also played some support gigs for the metalcore band Siamese and played some festivals too. The largest one was in front of 1500 people. It was amazing.
Ja, also du merkst, da sind schon etliche Konzerte gewesen, auch teilweise in den Größen von 1500 bis 12.000 Leuten. Und das muss man natürlich für so eine junge Band in doppelter Hinsicht, weil die Band gibt's noch nicht so lange, seit 2022. Und vor allen Dingen auch natürlich aufgrund des Alters. Da muss man schon ein bisschen den Hut ziehen und sagen, richtig, richtig gut. Und sie sind aber auch sehr, sehr dankbar und mega sympathisch und vor allen Dingen auch natürlich richtig fleißig, denn die üben nämlich noch richtig hart.
We all practice 24 hours a day and with our band we rehearse 3 to 4 times a week. Every weekend we practice together for 8 to 10 hours a day, driving our parents crazy.
Kann ich mir vorstellen, ja. Aber Übung macht den Meister und du kannst die Jungs natürlich auch überall auf den sozialen Netzwerken finden. Gerade Daniel macht oft TikToks aus seinem Zimmer. Sieht auch mal ein bisschen lustig aus, wenn er in seinem Kinderzimmer da so ein bisschen sitzt. Einfach mit Gitarre und einem Song seiner Helden und dann legt er los und covert. Ashes of Billy sind auf der Open Stage hier bei Nachts im Plattenladen. Ihre aktuelle Single heißt Don't Let Go. Beide Songs, also Don't Let Go und Feel You Around, hau ich dir mal in die Don't Sleep Playlist. Deine Playlist zum Podcast, zum Nachhören auf Spotify.
Rewind and rediscover.
Jeder kennt das Gefühl, das man hat, wenn man einen Song zum ersten Mal hört, oder? Und sich dann so denkt, was für ein geiler Song, von wem ist das denn? Und dann stellt man irgendwie fest, dass man die letzten 50 Jahre wohl irgendwo hinterm Mond verbracht haben muss oder sich da irgendwie komplett der Musik verwehrt hat. Das passiert mir komischerweise sehr oft. Manchmal sind es aber auch Songs, die ich schon kenne, aber vielleicht auch schon irgendwie 20 Jahre nicht mehr gehört habe, weil ich die Platte schon lange nicht mehr unter der Nadel hatte. Und genau für diese Songs gibt es diese Rubrik hier. Rewind and rediscover. Alte, entweder neu entdeckte oder schon lange nicht mehr gehörte Songs, ja, 25 or 6 to 4, trifft eher auf das zweite zu. Ein wunderbarer Song von Chicago auf dem zweiten selbstbetitelten Album von Chicago, eigentlich Chicago 2, meistens steht aber nur Chicago drauf, aus dem Jahr 1970. Chicago, eine Band, die sich 1967 noch unter dem Namen The Big Thing gegründet hat, dann ging es aber mal direkt gleich nach L.A., und da gab es schon den ersten Namenswechsel. Chicago Transit Authority, kurz CTA, war der neue Name. Dann kamen aber die Verkehrsbetriebe von L.A. um die Ecke. Die fanden nämlich gar nicht lustig, denn die hießen nämlich genauso. Also gab es die nächste Änderung und Chicago war geboren. 25 or 6 to 4, ein Song, der geschrieben wurde von Robert Lamb und Peter Cetera am Gesang und einem wirklich, wirklich wundervollen Gitarrensolo von Terry Kath. Und dass Peter Cetera überhaupt singen konnte, ist für mich sowas von kleines Wunder. Denn der Peter, der hatte nämlich kurz zuvor eine Auseinandersetzung im Dodger Stadium gehabt, bei dem ihm der Kiefer verletzt wurde. Was er da gemacht hat, weiß ich jetzt nicht, will ich jetzt auch gar nicht wissen, ja. Jedenfalls wurde er so schwer verletzt, dass sein Kiefer mit Draht zusammengebunden werden musste. Allerdings wurde dadurch das Singen mit geschlossenem Kiefer auch zu seinem Markenzeichen. Du musst dir vorstellen, du nimmst einen Song auf, du nimmst eine Platte auf und kannst deinen Mund nicht richtig. Kinder, Jugendliche, Teenager, ältere Leute mit Zahnspange. Ja, ihr werdet euch noch dran erinnern, wie es war, zu sprechen, wenn man so eine Zahnspange im Mund hatte. Und muss ich sagen, ziemlich beeindruckend. Schöne Story zur Entstehung noch. In einem 2013er Interview sagte Robert Lammer, dass er den Song auf einer 12-seitigen Gitarre gespielt hat, wobei da zwei fehlten. Er meinte, bei der Gitarre fehlten die tiefen E-Saiten, hat ihn allerdings irgendwie nicht davon abgehalten, irgendwie Melodie und Text innerhalb eines Tages zu schreiben, wo ich mir denke, das nennt man Kreativität, Freunde. Und der Text ist natürlich ein bisschen kryptisch, ja, wenn man so auch auf den Titel guckt. Es geht aber eigentlich um einen Künstler, der versucht, nachts einen Song zu schreiben. Denn mit 25 or 6 to 4 ist nämlich eine Uhrzeit gemeint, nämlich 25 oder 26 vor 4 Uhr morgens. Allerdings hat der Titel natürlich auch deswegen ein bisschen Raum für Interpretation gelassen. Einige Personen dachten, es geht um Drogen und andere meinten, es geht um einen Code für eine bestimmte Person. Falls du dich jetzt fragst, Mensch, Chris, wie klingt er denn so? So klingt er. Wenn du den Song übrigens von Anfang an hörst, ja, dann wirst du vielleicht ein bisschen Led Zeppelin im Ohr haben. Und da bist du gar nicht falsch, denn die Akkordfolge ähnelt nämlich sehr, sehr stark an Babe, I'm Gonna Leave You, welches von Ann Brandon geschrieben wurde und ein Jahr zuvor veröffentlicht wurde. Diese Akkordfolge ist aber irgendwie dann komplett einmal durch die Musikgeschichte gewandert, denn die ist weit verbreitet. Eine ähnliche Folge gibt's bei Tom Petty, While My Guitar Gently Weeps oder auch bei Green Day's Brain Stew. Ist ein bisschen jetzt generdet, aber dafür haben wir doch den Podcast, oder? Was ich ziemlich witzig fand, war, dass der Song 1970 in Singapur wegen angeblicher Anspielung zu Drogen gesperrt wurde. Auch alle Platten, die den Song dann irgendwie im späteren enthielten, wurden gesperrt und erst 1993 wieder entbannt. Ja, auch diese Songs packe ich dir natürlich auf die Don't Sleep Playlist, deine Playlist zum Podcast hier zum Nachhören. So, Freunde, das war's. Das war die erste Folge Nachts im Plattenladen. Mein Name ist Chris. Schön, dass ihr die ganze Folge mit am Start wart. Falls euch das alles gefallen hat, dann geht natürlich mal schnell auf die sozialen Netzwerke. Ja, folgt uns auf Instagram und Co. Klickt euch in die Spotify-Playlist. Liked, teilt, abonniert und was man da sonst noch alles für einen Quatsch machen kann. So, dass ihr auch wirklich nichts mehr verpasst. Ich bedanke mich, dass ihr mit dabei wart. Mein Name ist Chris und ich verabschiede mich mit einem freundlichen, aber bestimmten Rock'n'Fuckin'Roll.